Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Der Verkauf der Jelmoli-Immobilien ist geplatzt, denn israelischen Investoren wurde die Milliardensache zu teuer. Der Technologiekonzern ABB meldet hervorragende Zahlen fürs dritte Quartal. Auch die Swiss hat im gleichen Zeitraum gut geschäftet. In Kalifornien kämpfen die Feuerwehren immer noch gegen Wald- und Buschfeuer. Sie bekommen die Brände langsam unter Kontrolle. In Deutschland hat ein weiterer Lokführerstreik den morgendlichen Berufsverkehr stark behindert. Und bei den Freisinnigen suchen nach dem Wahldebakel die einen nach einem Sündenbock, andere einen Weg aus der tiefen Krise der Partei. Das Tagesgespräch mit zwei Wiedergewählten, Christa Markwalder und Philipp Müller. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Georg Auftermauer.
Der geplante Verkauf der Immobiliensparte von Jelmoli an das israelische Delek-Konsortium ist gescheitert. Delek werde die Immobilien nicht kaufen, teilte das Konsortium mit. Die unsichere Lage auf dem Immobilienmarkt sei im Kaufpreis von 3,4 Milliarden Franken zu wenig berücksichtigt worden. Die israelischen Investoren hatten im September eine Neuverhandlung des vereinbarten Kaufpreises verlangt. Auf diese Forderung ging Jelmoli aber nicht ein. Der Jelmoli-Verwaltungsrat will nun in den nächsten Wochen beurteilen, was mit der Immobiliensparte geschehen soll. Laut Verwaltungsratspräsident Walter Fust ist denkbar, dass Jelmoli die Immobilien behält oder sie als eigene Einheit an die Börse bringt. Der Technologiekonzern ABB hat im dritten Quartal dieses Jahres seinen Gewinn enorm gesteigert. Er beträgt 740 Millionen Dollar. Das ist 86% mehr im Vergleich zum Vorjahr und deutlich mehr, als die Analysten erwartet hatten. Zum guten Resultat beigetragen hat laut ABB die anhaltend starke Nachfrage nach energieeffizienten Stromanlagen. Auch die Fluggesellschaft Swiss hat im dritten Quartal gut gewirtschaftet. Sie erzielte einen Gewinn von 190 Millionen Franken, fast 90 Millionen mehr als in der Vorjahresperiode. Außerdem habe die Zahl der Stellen um 400 auf 5.700 zugenommen, teilt die Swiss mit. Im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich die Lage etwas entschärft. Die Winde, die in den letzten Tagen immer wieder Waldbrände entfacht hatten, hätten nachgelassen, melden die Behörden. Rund um San Diego kämpfen aber immer noch knapp 9000 Feuerwehrleute gegen insgesamt 15 Brände. Die Schäden der Katastrophe sind groß. Allein in der Umgebung von San Diego rechnen die Behörden mit Schäden in der Höhe von knapp 1,2 Milliarden Franken. Die Polizei berichtet unterdessen von mehreren Fällen mutmaßlicher Brandstiftung. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei erschossen, als er flüchten wollte. Im Laufe des Tages wird Präsident Bush im Katastrophengebiet erwartet. In Deutschland hat der neue Streik der Lokomotiv führenden morgendlichen Pendlerverkehr stark behindert. Laut Angaben der Deutschen Bahn fielen im Westen des Landes mehr als die Hälfte der Regional- und S-Bahn-Verbindungen aus. Noch schlimmer war die Situation in Ostdeutschland. Die Gewerkschaft will den Streik bis morgen früh um 8 Uhr fortsetzen. Sie will, dass die Bahn ein neues Verhandlungsangebot unterbreitet. Die Lokführergewerkschaft fordert eine massive Lohnerhöhung und einen eigenen Gesamtarbeitsvertrag, was die Bahn ablehnt. Der deutsche Verkehrsminister Tiefensee hat es inzwischen abgelehnt, direkt in den Lohnstreit bei der Bahn einzugreifen. Er appellierte aber an beide Seiten, rasch wieder zu verhandeln. Auf den Philippinen kommt der ehemalige Präsident Joseph Estrada frei. Seine Nachfolgerin Gloria Arroyo hat den 70-Jährigen begnadigt. Estrada war im Jahr 2001 wegen Korruption und Veruntreuung abgesetzt worden. Er wurde beschuldigt, etwa 80 Millionen Franken beiseite geschafft zu haben. Im September wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im Kanton Luzern kommt es nicht zu einem zweiten Wahlgang für den Ständerat. Der CVP-Vertreter Konrad Graber ist damit still gewählt. Nach Mitteilung der Luzerner Staatskanzlei wurden bis heute Mittag keine weiteren Kandidaturen eingereicht. Konrad Graber hat im ersten Wahlgang das zweitbeste Resultat erreicht, hinter der bestätigten Freisinnigen Helene Leumann. Zwischen 2001 und 2005 sind in der Schweiz jedes Jahr 5% aller neuen Wohngebäude außerhalb der Bauzone errichtet worden. Dies entspricht etwa dem Stand der Vorjahre. Überhaupt möglich ist dies, weil das schweizerische Raumplanungsgesetz in bestimmten Fällen Ausnahmen zulässt, meldet das zuständige Bundesamt für Raumentwicklung. Die neuen Wohnhäuser, rund 740 pro Jahr, entstehen eher in landwirtschaftlichen oder touristisch geprägten Gebieten als in städtischen Regionen. Spitzenmedizin in der Schweiz ist nicht nur Sache der Universitätsspitäler, auch Zentrumsspitäler nehmen viele hochspezialisierte medizinische Eingriffe vor. Das zeigt eine Studie des Bundesamts für Statistik. Im Jahr 2005 wurden demnach einzig Transplantationen, Eingriffe am Nervensystem und Operationen an Kinderherzen vorwiegend in Unispitälern gemacht. Viele andere heikle Eingriffe geschehen auch in kleineren Spitälern. Insgesamt gab es in der Schweiz rund 21.000 hochspezialisierte Behandlungen. Die Kosten dafür machten 536 Millionen Franken aus, also 3,8% der Spitalversorgungskosten im Akutbereich. Am teuersten sind dabei Transplantationen. Im Schnitt kostet eine solche 100.000 Franken. Der WWF verzichtet auf einen Rekurs gegen die Abschussbewilligung für den Wolf im Walliser Schablegebiet. Das teilt die Umweltorganisation mit. Trotzdem kritisiert der WWF den geplanten Abschuss. Die vom Wolf gerissenen Schafe seien zu wenig gut geschützt gewesen. Nun fordert der WWF vom Bund, dass dieser das Wolfskonzept Schweiz durchsetzt und klar vorschreibt, welche Schutzmaßnahmen zwingend sind. Das neue Grossraumflugzeug A380 von Airbus hat seinen ersten Linienflug erfolgreich beendet. Gestartet war die Maschine diese Nacht in Singapur. Die Landung erfolgte rund 7 Stunden später im australischen Sydney. An Bord des Flugzeuges der Singapore Airlines befanden sich knapp 30 Besatzungsmitglieder und gut 450 Passagiere. Diese hatten ihre Plätze in einer Online-Auktion für wohltätige Zwecke ersteigert.
Jelmoli ist der große Immobilienverkauf nicht geglückt. Wir fragen nach Ursachen und Konsequenzen. Und im Nationalrat hat die SVP schon gewonnen. Um mehr Einfluss im Ständerat muss sie noch hart kämpfen. Und weiter, Reportage aus dem Footballstadion im kalifornischen San Diego, wo Evakuierte aus den Waldbrandgebieten betreut werden. Gespräch mit der palästinensischen Autorin Sumaya Fahad Nasser, welche die Hoffnungslosigkeit und Resignation ihrer Landsleute zu erklären versucht. Kehrseite der Liberalisierung in Indien, wo der Konkurrenzkampf der Busunternehmen buchstäblich auf der Straße ausgetragen wird. Und die SRG Idee-Swiss wird Medienpartner der Solothurner Literaturtage. Um 13 Uhr Nachwehen der Wahl. Bundesrat Guschmann habe der FDP die Wahl verhagelt, heisst's bei einzelnen Freisinnigen. Andere FDPler, wie die Bernerin Christa Markwalder und der Aargauer Philipp Müller, halten dagegen. Ihre Analyse der Krise im Tagesgespräch im Ersten. Jetzt weiter mit Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Reuters, der Swiss Market Index steht bei 8.895 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.66,93 gehandelt, der Dollar zu 1.16,82. Die Prognose. Im Norden liegt verbreitet Hochnebel, der sich tagsüber nur vereinzelt auflockert. Oberhalb von rund 1600 Metern sowie im Wallis und in Graubünden scheint dagegen oft die Sonne. Im Süden gibt es tagsüber einige Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 7 und 13 Grad. Am Freitag geht es mit Hochnebel über dem Flachland weiter. Aber auch in der Höhe ziehen ab und zu Wolkenfelder vorüber. Im Süden fällt zeitweise Regen. Am Wochenende sinkt die Nebelobergrenze auf 800 bis 1000 Meter und die Auflösungschancen steigen. Sonst ist es am Samstag meist, am Sonntag teils sonnig bei Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.40 Uhr. In der Region Basel auf der Achse Basel-Delsberg auf ist der Eckfluttunnel nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Wallis zwischen Aigle und Saint-Trifon Stau nach einem Unfall.
Es sind schlechte Nachrichten für Jelmoli. Der geplante Verkauf seiner Liegenschaften an eine israelische Investorengruppe kommt nicht zustande. Dagmar Zumstein von der Wirtschaftsredaktion, das war ein riesiger Immobiliendeal, der da vergangenen Sommer angekündigt wurde. Warum ist das Geschäft jetzt geplatzt?
Nun, der Kaufpreis von 3,4 Milliarden Franken hätte das israelische Konsortium auf Pump, also mit Krediten, finanzieren müssen. In den vergangenen Monaten hat sich aber die Kreditlage verändert. Mit der Kreditkrise ist es viel schwieriger und auch teurer geworden, bei den Banken Geld für eben solche Megadeals zu erhalten. Und spannend ist jetzt eigentlich zu sehen, jetzt wird zum ersten Mal konkret sichtbar, dass große Geschäfte, die man eben mit fremden Geldern finanzieren wollte, vor einem halben Jahr noch, jetzt heute platzen und nicht mehr möglich sind, weil eben die Kredite zu teuer geworden sind.
Gibt es jetzt neue andere Kaufinteressenten?
Es gab Interessenten, auch aus der Schweiz, die sich für das Immobilienportfolio interessiert und auch kräftig mitgeboten haben. Ich habe heute mit einigen namhaften Investoren gesprochen. Sie sagen aber klar, sie hätten damals einen Preis geboten, der signifikant unter dem Kaufpreis war. Mehr hätten sie nicht finanzieren können.
Nach dem Verkauf der Immobilien wollte Mehrheitsaktionär Georg von Opel die Warenhauskette Jelmoli in eine reine Beteiligungsgesellschaft umwandeln. Was kommt jetzt?
Nun, offen bleibt, ob Jelmoli auf den Kaufvertrag pocht und diesen auch, wenn nötig, mit rechtlichen Schritten durchsetzen will. Andernfalls kann Jelmoli einen neuen Käufer suchen und die Schweizer Investoren haben heute klar signalisiert, wir haben nach wie vor Interesse, haben aber unsere finanziellen Grenzen. Oder aber die Alternative wäre, das Immobilienportfolio an die Börse zu bringen. Damit könnte Jelmoli neue Investoren finden, also auch Kleinaktionäre. Vorerst aber, so viel ist klar, bleibt das Immobilienportfolio bei Jelmoli.
Jelmoli-Verwaltungsratspräsident Walter Fust wird dann nicht mehr dabei sein. Er gab heute seinen Rücktritt bekannt. Hat Fusts Abgang etwas mit dem misslungenen Deal zu tun?
Ja, es sieht genau danach aus. Das ist natürlich auch ein Rückschlag für Walter Fust, denn der Immobilienvertrag, der trägt auch die Handschrift von ihm. Und noch im August hat er eigentlich angekündigt, 2 oder 3 Jahre Verwaltungsratspräsident bleiben zu wollen. Nun macht er dem anderen Grossaktionär, Georg von Opel, Platz. Mit ihm war er sich über die künftige Strategie von Jelmoli nicht einig. Und mit Fusts Abgang, kann man sagen, dürfte der Streit oder Knatsch in der Jelmoli-Führung mittlerweile ein Ende haben.
Dagmar Zumstein von der DRS Wirtschaftsredaktion. Die SVP war zusammen mit den Grünen die grosse Siegerin der Nationalratswahlen. Beim Ständerat sieht es anders aus. Der rechte Bürgerblock hat schlecht abgeschnitten und es sind noch nicht alle SVP-Sitze im Trockenen. Es ist sogar möglich, dass sich im Ständerat die Mehrheit noch mehr gegen links verschiebt. Rolf Kamenzind berichtet.
Im Nationalrat ist die Sache klar. Die Parteien mit dem eindeutigsten Profil, dem eingängigsten Programm und den verständlichsten Aussagen, die haben die größten Chancen. Denn Nationalratswahlen sind Proporzwahlen. Im Ständerat ist das anders, sagt der Zürcher Politikwissenschaftler Peter Selb.
Ständeratswahlen sind Mehrheitswahlen und alle Parteien schauen darauf, dass sie ihre Schwergewichte dort ins Rennen bringen. Und für die SVP entsteht dort ein bisschen das Dilemma, insofern als dass die Schwergewichte gleichzeitig auch diejenigen sind, die eine sehr, sehr harte Parteilinie verfolgen.
Im Ständerat gewinnen erstens vor allem die bisherigen und zweitens die, die breit abgestützt sind und nicht zu stark polarisieren. Beispiel Zürich. Der freisinnige Felix Gutzwiller hat, gemäß den ersten Detailanalysen, aus sämtlichen Parteien Stimmen erhalten und wurde im ersten Durchgang gewählt. SVP-Parteipräsident Ueli Maurer erhielt fast nur Stimmen von seiner eigenen Anhängerschaft und muss noch einmal antreten. Peter Selb.
Genau darin liegt das Dilemma. Es ist bei der SVP schlicht so, dass gerade über die letzten Jahre die polarisierenden Kandidaten wesentlich sichtbarer sind als die weniger polarisierenden Kandidaten. Und dort stellt sich schlicht die Frage, schickt man ein Schwergewicht, das gleichzeitig polarisiert, oder schickt man einen moderateren Kandidaten, der weniger sichtbar ist?
Beides ist nicht ideal. Und so gesehen ist es ein beachtlicher Erfolg, dass Ueli Maurer in Zürich und Toni Brunner in St. Gallen so gut abgeschnitten haben. Und so gesehen ist es wohl kein Zufall, dass im Moment weder von Ueli Maurer noch von Toni Brunner scharfe Töne zu vernehmen sind und dass sich auch SVP-Bundesrat Christoph Blocher auffallend still verhält. Für die reale Politik der nächsten 4 Jahre ist die Zusammensetzung des Ständerats nämlich von größter Bedeutung. Die zusätzlichen Sitze im Nationalrat nützen der SVP nämlich wenig, wenn sie es nicht schafft, die Mitte-Links-Mehrheit im Ständerat zu knacken. Wenn CVP und SP zusammenstehen, was zum Beispiel in der Sozialpolitik häufig vorkommt, haben sie mit 24 Stimmen eine knappe Mehrheit. FDP und SVP bringen es zusammen nur auf 22 Stimmen. Nach dem 21. Oktober ist die Ausgangslage für den rechten Bürgerblock allerdings nicht berauschend. In Basel-Landschaft hat es die SVP nicht geschafft, den Sitz der Freisinnigen zu übernehmen. Er ging an die SP. In Genf wechselte der Sitz der FDP zu den Grünen. FDP und SVP müssen darum alles daran setzen, erstens in der Waadt den FDP-Sitz zu halten und den SP-Sitz an sich zu reißen. Darum gehen FDP und SVP dort gemeinsam in den zweiten Wahlgang. Zweitens einen der beiden SP-Sitze in Neuenburg zu erobern. Darum steckt die SVP hinter dem aussichtsreichen Freisinnigen Didier Burkhalter zurück. Drittens der CVP in St. Gallen ein Mandat wegzuschnappen. Darum hat sich dort die SP selber aus dem Rennen genommen. Und viertens den SVP-Sitz in Zürich gegen den Angriff von SP und Grünliberalen zu verteidigen. So gesehen wird der 25. November fast noch einmal so spannend, wie es der 21. Oktober war.
Im Süden Kaliforniens können viele Menschen zumindest ein bisschen aufatmen. Dank günstigerem Wetter entspannt sich die Situation in den Waldbrandgebieten allmählich. Doch noch immer können Hunderttausende nicht in ihre Häuser zurück. In San Diego, wo es nach wie vor am gefährlichsten ist, haben 12.000 Personen im Footballstadion eine vorläufige Bleibe gefunden. Max Ackermann berichtet.
Zuerst war ich überrascht. Ich hatte ein Flüchtlingslager erwartet und fand eine Art Sommercamp. Ein Jongleur zeigt sein Können. Clowns treten auf, Musiker spielen und Kinder üben sich im Seilspringen. Hinter den Zuschauerrängen wurden Zelte aufgeschlagen, auf Feldbetten ruhen sich Flüchtlinge aus, andere stehen fürs Essen an. Wer Durst hat, kann unter allen gängigen Softdrinks auswählen. Von Windeln für Kleinkinder bis zur Heilmassage, alles wird hier angeboten.
Ich denke, es gibt wahrscheinlich mehr Volunteers und Leute hier, die sich andere Menschen helfen, als es tatsächlich Victims und Evakuees und so weiter.
Es gäbe hier wohl mehr Helferinnen und Helfer als Opfer, sagt Notfallmediziner Brandon Bandy. Doch andererseits sei Hilfe auch dringend nötig.
Respiratory patients, diabetic patients, falls, people that faint.
Es gäbe viele Leute mit Atemproblemen und Diabetes. Menschen würden ohnmächtig, hätten Knöchelverletzungen und viele bräuchten einfach ihre Medikamente, hätten aber die Rezepte zu Hause gelassen. Zu Hause. Fast geht vergessen, dass die Menschen, die hier im Stadion campieren, dies nicht freiwillig tun.
You have to leave. There was smoke all around us, everywhere.
Wir mussten weg, es war überall Rauch, erzählt mir Elisabeth Bailey, eine ältere Frau aus Spring Valley, etwa 40 Kilometer von San Diego entfernt.
There's still quite a bit of smoke and the ash is bad.
Immerhin weiß Frau Bailey seit Kurzem, dass ihr Haus noch steht. Sie hat es heute Morgen im Fernsehen gesehen.
So, it's still there, and I think I've seen it this morning. Oh, so happy.
Tara Davis dagegen, die mit ihrem kleinen Sohn ins Fußballstadion geflüchtet ist, weiß noch nicht, ob es ihre Wohnung noch gibt.
More nervous than anything right now, because we don't know. We got out most of the stuff that's of importance to us. We grabbed the important paperwork that we needed.
Sie hätten bloß das Allerwichtigste gepackt und seien losgefahren. Ausweise, ein paar Kleider, die Lieblingsspielsachen des Jungen.
Kind of irreplaceable or he would miss a lot.
Trotz der Ungewissheit ist Tara erstaunlich ruhig. Dabei hat sie noch nicht einmal eine Feuerversicherung. Doch diese Gelassenheit sei typisch für die Leute hier in Südkalifornien.
We just, you know, try very hard to stay upbeat about it.
Sie versuchten halt, den Kopf über Wasser zu halten. Und dass sie dabei von so vielen Menschen unterstützt würden, helfe enorm.
It's actually very amazing. It helps a lot.
Vielleicht ist der Trubel im Fußballstadion von San Diego eine ganz gute Art der Katastrophenbewältigung.
Das war eine Reportage von USA-Korrespondent Max Ackermann. Noch vor Ende Jahr soll an einer Konferenz in Annapolis in den USA der Grundstein für einen Frieden im Nahen Osten gelegt werden. Zur Vorbereitung sollen sich Palästinenser Präsident Abbas und Israels Premier Olmert morgen wieder treffen. Aber die Vorzeichen sind nicht gut. Israel will heute die Sanktionen gegen den palästinensischen Gazastreifen nochmals verschärfen Und die radikale Hamas-Bewegung wird nach wie vor systematisch von einer Konfliktlösung ausgeschlossen. Die palästinensische Buchautorin Sumaya Farhad Naseh hat Robert Stähli erklärt, wieso die palästinensische Bevölkerung nichts erwartet von den laufenden diplomatischen Bemühungen.
Es sind so viele Konferenzen, die in den letzten Jahren geschehen sind. Es sind so viele Verträge, die unterschrieben worden sind, aber nichts ist umgesetzt worden.
Die Bevölkerung im Westjordanland habe den Glauben verloren, dass sich ihre Situation verbessern werde, wenn irgendwo in der Welt abermals ein weiterer Vertrag unterschrieben werde.
Die Stimmung ist sehr betrübt, deprimiert. Die Menschen fühlen sich der Ohnmacht ausgesetzt. Die Menschen glauben nicht, dass bei dieser Konferenz etwas herauskommen wird.
Nach mehr als 40 Jahren israelischer Besatzung, den damit verbundenen täglichen Demütigungen und der Ohnmacht der eigenen palästinensischen Führung, die in den Augen der Bevölkerung korrupt sei und abgewirtschaftet habe, haben nach Sumaya Farhad Nasers Beobachtungen viele ihrer Landsleute resigniert. Sie geben auf, wandern aus oder gehen in die innere Emigration.
Die Leute wollen nichts mehr hören, nichts sehen. Sie schauen einfach weg. Viele wollen von der Politik nicht zu tun haben, werden lustlos, desinteressiert und aber verbittert, wütend, zornig. Und irgendwann werden diese Gefühle zum Ausbruch kommen.
Der Westen mache einen schweren Fehler, wenn er jetzt einseitig auf Palästinenser Präsident Abbas setze und weiterhin den Kontakt zur islamistischen Hamas verweigere, warnt Sumaya Farhad Naseh. Denn wie man auch immer zur Hamas stehe, sie sei eine palästinensische Realität, um die man nicht mehr herumkommen könne. Sie habe die letzten Wahlen gewonnen, regiere seit dem erfolgreichen Bruderkampf gegen die Fatah den Gazastreifen und gewinne jetzt mehr und mehr auch Einfluss im Westjordanland.
Würde man jetzt auch in der Westbank eine Wahl machen, Hamas wird gewinnen, weil Hamas sehr viel für die Menschen tut, was Soziales angeht. Und vor allem die Menschen sehen, es ist ungerecht, was man mit Hamas macht.
Die Verschlechterung der Lage, die wirtschaftliche Not und die Unfähigkeit der Regierung von Präsident Abbas, etwas dagegen tun zu können, treibe die Bevölkerung geradezu in die Hände der Hamas. Abbas verliere mehr und mehr an Boden, selbst in seiner Fatah-Bewegung, wo der Widerstand der jungen Garde wachse.
Abbas genießt nicht die Rückendeckung seiner eigenen Partei, wie auch der anderen Palästinenser. Und es ist falsch, dass er etwas unternimmt, ohne alle politischen Parteien zu involvieren. Erst recht, wenn er Hamas nicht einschließt, involviert, dann bleibt, was er macht, nicht geltend.
Sumaya Farhad Naseh ist deshalb überzeugt, dass nur noch eine neue, junge und nicht korrupte Fatah-Führung eine Machtübernahme der Hamas auch im Westjordanland verhindern könnte. Und sie denkt dabei an Marwan Barghouti. Doch Barghouti, der weiterum geachtete Held der zweiten Intifada, sitzt in einem israelischen Gefängnis eine lange Haftstrafe ab. Und Israel hat bis jetzt wenig Anstalten gemacht, ihn vorzeitig freilassen zu wollen.
Überall ist die Rede vom Wirtschaftsboom, den Indien zurzeit erlebt. Aber die Liberalisierung und Privatisierung der indischen Wirtschaft hat auch Schattenseiten. Eine zeigt sich auf den Straßen der Hauptstadt Neu-Delhi. Für fast 100 der jährlich mehr als 2000 Verkehrstoten ist die Blue Line verantwortlich, ein privatisierter Busbetrieb. Profitsucht und Korruption sind Ursachen für die vielen Unfälle, die die Blue Line-Fahrer verursachen. Aus Neu-Delhi, René Schell.
Morgendliche Stoßzeit an der Bushaltestelle Sarai Kale Khan in Neu-Delhi. Im Minutentakt brausen Busse verschiedener Linien heran, häufig drei, vier gleichzeitig. Sie halten kurz, verlangsamen manchmal auch nur auf Schritttempo und rasen dann weiter. Die meisten Menschen warten nicht an der eigentlichen Haltestelle auf dem Trottoir, sondern drei, vier, fünf Meter vom Straßenrand entfernt auf der Fahrbahn. Sobald sie ihren Bus erblicken, spurten sie los. Sie rennen vor, neben und hinter ihm her, massenhaft. Und so passieren immer wieder Unfälle, wie vor wenigen Tagen, als ein Bus der privaten Blue Line in eine Gruppe wartender Passagiere raste und 7 Menschen unter den Rädern zerquetschte. Für Anand, der auf dem Weg zur Arbeit ist, sind allein die Fahrer für diese Unfälle verantwortlich. Und es ist für ihn kein Zufall, dass meistens Fahrer der Blue Line Busse die Unfälle verursachen.
उतना तो ब्लू लाइन भी नहीं चलाते हैं फिर भी डीटीसी से एक्सीडेंट नहीं होता है इससे एक्सीडेंट होता है उसका रीजन है जो ओवरटेकिंग
Die städtischen Busse fahren zwar auch schnell, aber mit ihnen gibt es keine Unfälle. Der Grund ist, dass die Blue Line Busse noch schneller sein wollen und zu überholen versuchen. Dadurch gibt es Unfälle. Rohan, der täglich mit dem Bus zur Uni fährt, weiß auch, warum die Blue Line Busse schneller sein wollen.
बसें हैं ब्लू लाइन वाले ये लोग ओवरटेक करने के चक्कर में पब्लिक को ज्यादा परेशानी होती है जैसे हम पहले आज जाके पैसेंजर उठाएं या इनसे आगे निकल के मेरा नंबर लग जाए
Sie wollen zuerst an der Haltestelle sein, denn wenn Sie zuerst da sind, können Sie am meisten Passagiere aufnehmen. Und je mehr Passagiere Sie haben, desto mehr verdienen Sie. Es geht Ihnen nur ums Geld. Kedah, der erst seit kurzem in Delhi lebt, ist aufgefallen, dass nicht nur das schnelle Fahren ein Problem ist.
Klar, wir sind neu hier in Delhi. Blue Line ist das, dass der Driver nicht zu sagen hat, dass er nicht zu sagen hat.
Die Blue Line Fahrer sind arrogant. Sie fahren sehr schnell, das stimmt, aber sie fahren auch schlecht. Vielleicht haben sie es nicht richtig gelernt. Zu diesem Schluss ist auch das Amt für den öffentlichen Verkehr in Delhi gekommen. Aufgrund der vielen Unfälle hat es verfügt, dass alle Blue Line Fahrer ein eintägiges Trainingsprogramm absolvieren müssen. Das war im Juli. Bisher haben aber nur 2.000 von 8.000 Blue Line Fahrern am Programm teilgenommen und nur 1.500 haben den Kurs bestanden. Für Rohan ist das ein Skandal und er verlangt, dass die Behörden jetzt endlich einschreiten.
इसके लिए तो हम आप कुछ नहीं करते इसके लिए सरकार करेगी प्रशासन जब तक नहीं टाइट करें सरकार जब तक टाइट नहीं प्रशासन तब तक कुछ नहीं हो पाएंगे
Wir können nichts tun, nur die Regierung kann etwas tun. Solange sie nichts unternimmt, wird es nicht besser. Wenn wir nur darüber reden, dann gibt es keine Lösung. Die Stadtregierung von Delhi hätte schon lange handeln müssen, doch sie sitzt in der Klemme. Denn die Eigentümer der meisten Blue Line Busse sind lokale Politiker und städtische Polizeioffiziere. Als die Regierung den Blue Line Busbetrieb in den 90er Jahren privatisierte, kauften diese die Busse und vermieteten sie dem neu gegründeten Unternehmen. Auf diese Weise leben sie als ungenannte Eigentümer im Hintergrund. Sie können also nicht zur Verantwortung gezogen werden, stecken aber gleichzeitig den Gewinn ein. Mit dieser Anonymität soll es nun aber vorbei sein. Das höchste Gericht hat der Stadtregierung und dem Polizeikommando einen Monat Zeit gegeben, um namentlich aufzulisten, wer die Eigentümer der einzelnen Blue Line Busse sind.
Die Solothurner Literaturtage, wichtigste Literaturveranstaltung im Laufe des Jahres in der Schweiz, können bekannt geben, dass sie künftig mit einem neuen Medienpartner zusammenarbeiten, mit einem grossen, mit der SRG SSC IDSwiss. Frage an SRG-Generaldirektor Armin Walpen, warum haben Sie sich zu dieser Zusammenarbeit entschlossen?
Also sicher gibt es eine zusätzliche rechtliche Verpflichtung, aber vor allem deshalb, weil das ist gut für die Literatur, die schweizerische Literatur, das ist gut für die SRG und vor allem und in erster Linie ist das auch gut für unser Publikum.
Bei einer Medienpartnerschaft versprechen sich ja immer beide Seiten etwas. Was versprechen Sie sich? Was versprechen wir uns als Unternehmen davon?
Eben, dass wir diesen kulturellen, wichtigen kulturellen Teil der schweizerischen Wirklichkeit noch besser vermitteln können. Dass wir noch mehr Menschen mit Literatur in Zusammenhang bringen können oder dass es vermehrt Begegnungen gibt mit der Literatur, vor allem auch von jungen Menschen, weil es ist ja auch vorgesehen, im Online-Bereich aktiv zu werden. Und ich meine, natürlich können wir uns nicht ausschließlich auf Solothurn konzentrieren und meinen, damit sei es getan. Aber sicher ist das ein wichtiger zusätzlicher Schritt in eine gute Richtung.
Wird denn Literatur in den Programmen hörbarer und sichtbarer werden?
Muss werden und ich hoffe das auch. Es wird vermehrt Autorenlesungen geben, man wird Literatur eben auch abrufen können und wir können diesem Auftrag, den wir bei der Kultur haben oder bei der Kultur, glaube ich, noch besser gerecht werden, nämlich auf der einen Seite Literatur darstellen, sich mit Literatur auseinandersetzen, aber auch, und das ist dann vor allem auch im Radio, eben auch Literatur zu schaffen, Kultur zu schaffen. Also hier sind wir gerade beim Radio irgendwo eben auch Kulturschaffende, und das macht mir persönlich auch, wobei das ist nicht so relevant, aber mir persönlich natürlich Freude.
Armin Walpen.